Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
So, ihr da draußen, ich bin heute wieder in Berlin, heute bei Everphone mit meinem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin Nicole Daschner. Hallo Nicole, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich bin Jürgen Linzenmeier, wisst ihr schon, schön, dass du bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik dabei bist, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Wir haben heute mal, oder ich habe mal zwei Schwerpunkte mal jetzt in der Einleitung formuliert. Es geht im Schwerpunkt, im Gesamten um Nutzen statt Besitzen. Das heißt, das ist schon ein bisschen ein Wechsel vielleicht von Statussymbolen, weil mir dann mein iPhone nicht mehr gehört. Ich besitze es nicht mehr, ich miete es sozusagen. Und dann vielleicht ein zweites Thema auch, weil ja an diesen Themen wie iPhone, iPad etc. große Hersteller dahinter stehen, vielleicht auch was Hersteller wie Samsung oder Apple und alle, die es da so gibt, vielleicht einfach auch mehr tun könnten. Also wir starten gleich wie immer mit der Einstiegsfrage. Nicole, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich und was dich bei Everphone so persönlich antreibt, was dich hier begeistert und warum du vielleicht überhaupt bei Everphone arbeitest.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Nicole Daschner. Ich bin jetzt circa seit 2 Jahren bei Everphone und verantworte bei uns das Thema Nachhaltigkeit und bin deswegen im Strategieteam angesiedelt. Vielleicht erstmal, was mich hier begeistert. Das sind 2 Sachen. Zum einen finde ich unsere Kultur spannend, weil wir schon relativ groß sind mit 300 Leuten, aber trotzdem ist noch so diese Kultur von jeder kann sich einbringen, jeder kann mitgestalten gibt, was ich eine ganz spannende Mischung finde. Und der zweite Punkt ist, dass ich unseren Service einfach cool finde. Warum? Weil der zum einen das Thema Nachhaltigkeit irgendwie umfasst, darüber werden wir auch noch sprechen, und zum anderen eben auch das Thema Digitalisierung. Ich glaube, das sind 2 sehr wichtige Zukunftsthemen und deswegen finde ich es cool, hier zu arbeiten. Was mich persönlich antreibt, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit für mich persönlich auch ein wichtiges ist und ich hier bei Everphone in einer Rolle bin, wo ich tagtäglich daran arbeiten kann, dass wir in der Richtung einen Schritt weiterkommen. Und das macht mir sehr viel Spaß.
Du hast schon im Vorgespräch erzählt, du warst jetzt 3 Monate in Südamerika unterwegs. Ja, das heißt, man kann ja auch so eine Auszeit nehmen, machen das andere Kollegen auch. Und vor allem, wie war es in Kolumbien?
Tatsächlich bin ich meines Wissens nach die erste Kollegin, die das angestoßen hat. Und ich glaube, vielleicht reden wir später auch nochmal über so Unterschiede in Generationen, so wie zum Beispiel jüngere Menschen jetzt das Thema Arbeit angehen, wie wichtig Nachhaltigkeit im Unternehmen für jüngere Menschen versus vielleicht für ältere Menschen ist. Und ich glaube, das ist das Gleiche, dass in meiner Generation vielleicht oft Leute sagen, okay, ich muss mal raus, ich muss einen frischen Blick bekommen und dann wieder zurückgehen. Deswegen, mein Fazit ist, es hat mir sehr viel gebracht für mich persönlich. Ich liebe Kolumbien, aber auch für meine Arbeit, glaube ich, ist es ganz spannend, da so mit neuen Eindrücken wieder reinzugehen.
Okay, kommen wir zu Frage 1. Der Podcast hat ein bisschen die Struktur von Frage 1 bis Frage 7, wobei wir die immer wieder ein bisschen aufbrechen. Aber Frage 1 zum Einstieg, was ist das Geschäftsmodell von Everphone?
Genau, also was wir machen ist, wir vermieten Firmen Handys, Tablets und Laptops. Wir sehen uns als eine One-Stop-Solution, bedeutet, dass wir uns um alles kümmern, was Unternehmen normalerweise mit Handys machen. Bedeutet, wir kümmern uns um die Beschaffung, um die Verwaltung von mobilen Endgeräten, die Integration in Unternehmen. Wir kümmern uns um die Sicherheit. Wenn Geräte kaputt gehen, dann kümmern wir uns im Austausch. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden immer Geräte haben. Und falls die Geräte eben kaputt sind oder das Ende der Mietzeit kommt, normalerweise werden Geräte bei uns 24 oder 36 Monate gemietet, dann nehmen wir die zurück. Die werden gegradet, gelöscht und dann wird eben geguckt, okay, welche Geräte können weiterverwendet werden. Und das sind in den letzten Jahren immer so 98%, also eine relativ hohe Quote und der Rest wird dann recycelt. Die Geräte, die dann weiterverwendet werden können, entweder kommen die zu uns zurück oder die werden dann für den B2C-Markt weiterverwendet.
Weiß man denn, wie viele iPhones zum Beispiel, iPads in Unternehmen in Deutschland so unterwegs sind?
Wir wissen, wie viele Geräte wir im Moment haben. Das sind ungefähr 300.000 Active Rentals. Das haben wir in den letzten Monaten announced. Aber tatsächlich weiß man das eben nicht so genau, wie viele Geräte unterwegs sind, weil Unternehmen ganz oft das Problem haben, dass sie selbst nicht wissen, wo sind unsere Geräte, wie viele Geräte haben wir noch in unseren Schubladen, die als E-Waste rumliegen. Deswegen ist da tatsächlich die Datenlage relativ schwierig.
Das heißt, da sind wir eigentlich schon ein bisschen am Rande beim Thema Nachhaltigkeit. Absolut. Also weil ich mich im Vorfeld schon gefragt habe, was ist schon ein Geschäftsmodell denn tatsächlich nachhaltig, weil das iPhone verschwindet ja nicht. Aber das ist ja schon ein Aspekt, dass Unternehmen gar nicht wissen, wie viel sind denn unterwegs, wie viel liegen in Schubladen, wie viel liegen im Keller ungebraucht, weil veraltet. Das heißt, die werden ja auch nicht recycelt oder ausgeschlachtet, Anführungszeichen. Okay, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Kommen wir vielleicht gleich zur Frage 2, weil wir das gerade so angesprochen haben. So ein Smartphone ist ja im Grunde kein nachhaltiges Produkt. Es sind, meines Wissens inzwischen, glaube ich, jeder, es sind seltene Erden drin, Kupfer, die an sich ja jetzt erstmal nicht nachhaltig sind, aber wie man die halt produziert und aus der Erde holt, ist ja teilweise schon, was Menschenwürde angeht, schon relativ kritisch. Die Frage, was ist denn am Everphone-Angebot tatsächlich nachhaltig?
Genau, also wie du schon gesagt hast, ich stimme dem hundertprozentig zu und ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, es gibt im Moment keine nachhaltigen Smartphones. Das ist einfach im Moment noch nicht möglich. Es gibt Anbieter wie jetzt Fairphone und Shiftphone, das sind, glaube ich, die größten, die da in die Richtung gehen, die sagen, okay, ich will die Lieferkette transparenter machen, weil es genau diese Probleme in den Lieferketten in allen gibt. Und ich will ein Gerät modularer machen, damit eine längere Nutzung durch Reparieren etc. gegeben wird. Das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann. Man kann sagen, okay, ich verändere das Produktdesign als Hersteller von mobilen Endgeräten. Wir sind kein Hersteller, wir setzen bei der Nutzung an. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil von Circular Economy. Also wie können Geräte anders genutzt werden? Und da würde ich sagen, dass unser Service, wir sagen gerne, dass er zirkulär ist, weil das eher der Ansatz ist, den wir haben, zu sagen, okay, wir wollen Teil der Circular Economy sein. Mhm. Und da gibt es zwei Aspekte. Den ersten haben wir schon angesprochen. Das ist der Aspekt, dass wir durch Use Not Own, dass eben Geräte benutzt statt besessen werden, E-Waste vermeiden, weil wir sicherstellen, dass alle Geräte, die wir in Unternehmen geben, zu uns zurückkommen und dann entweder weiterverwendet werden oder recycelt. Deswegen dieser E-Waste, der im Moment in Unternehmensschubladen lagert. Wir wissen nicht, wie viele das sind. In deutschen Privathaushalten sind es 300 Millionen Geräte, laut einer Studie von Bitkom, also extrem viele. Dagegen wollen wir eben vorgehen. Und das Zweite ist die Verlängerung des Lebenszykluses. So, ein Gerät ist hergestellt, was können wir in der Nutzung machen, um das nachhaltiger zu gestalten, ist einfach das Gerät länger zu nutzen. Und deswegen ist eben unser Ansatz zu sagen, okay, nach der Mietzeit kommen die zurück und dann werden die eben bei uns oder eben im B2C-Markt weiterverwendet. Und das sind eben die beiden Punkte, an denen wir jetzt ansetzen als Everphone.
Aber da gibt es ja schon, denke ich, doch einige Herausforderungen. Also eine Herausforderung sehe ich gerade so vor mir. Ich gewinne jetzt einen neuen Kunden, der 500 Geräte mieten möchte. Und jetzt haben wir ja diese bestehenden iPhones im Unternehmen und vor allem ja die im Keller und die in der Schublade. Irgendwo muss man ja ansetzen. Ihr könnt ja jetzt nicht zusätzlich 500 iPhones vermieten, wenn noch 500 irgendwo rumliegen, sage ich jetzt mal. Welche Herausforderungen gibt es denn, oder anders gefragt, vielleicht welche Herausforderungen stellt ihr euch bei dem Thema? Weil das kann, wie gesagt, ja nicht sein, dass ihr 500 neue iPhones platziert und es dann irgendwie unter dem Thema Nachhaltigkeit verkauft. Das macht ihr ja auch nicht. Aber wo sind da die Lösungsansätze?
Genau, also ich finde es sehr gut, dass du diese Frage stellst, weil darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Und dafür haben wir ein spezielles Angebot tatsächlich. Wir vermieten nicht nur neue Geräte, die wir dann zum Unternehmen liefern, sondern wir vermieten auch Geräte, die schon im Unternehmen sind, zurück. Bedeutet, ein Unternehmen hat jetzt eine Flotte von 500 Geräten, die noch gut sind, die zum Beispiel jetzt noch ein Jahr genutzt werden könnten. Mhm. Wir kaufen diese Geräte dem Unternehmen ab und vermieten die zurück. Bedeutet, die Geräte werden weiter genutzt, aber in unserem Service. Bedeutet, wenn ein Gerät kaputt geht, dann ersetzen wir das. Aber wir stellen somit sicher, dass die Geräte, die noch im Unternehmen sind, weiter genutzt werden und dann all diese Geräte auch zu uns kommen und wir nicht dann nur sozusagen das Problem verschleppen.
Das heißt, ihr habt an sich das Bestreben, nehmen wir das Beispiel, wenn ihr 500 neue Geräte platziert, dass im Unternehmen am Ende des Prozesses auch nur tatsächlich diese 500 im Unternehmen sind.
Genau, also ich glaube, das kann man vielleicht nicht so genau sagen. Ich glaube, unser Ziel ist es natürlich schon, dass Mitarbeitende mit funktionierenden Geräten ausgestattet sind und an der Digitalisierung und so weiter partizipieren können. Also wenn jetzt ein Unternehmen im Moment nur das C-Level mit Geräten ausstattet, dann würden wir als Everfone schon sagen, okay, es ergibt Sinn, dass vielleicht eventuell mehr mitarbeitende Geräte haben, aber wirklich nur Geräte, die genutzt werden und die in dem Moment gebraucht werden. Und unser Ziel ist nicht, dass dann irgendwelche Geräte stattdessen in Schubladen liegen, weil unsere Geräte reinkommen.
Wieso sollte denn ein Unternehmen überhaupt mieten?
Für Unternehmen ist es aus zwei Aspekten interessant. Also ich würde sagen, Everfone ist ein Problemlöser. Das eine Problem ist, Verwaltung von mobilen Endgeräten, Unternehmen, verbraucht extrem viel Zeit. Wir haben mal so eine kleine Studie gemacht, so ungefähr 2 Stunden pro Gerät. Bedeutet, wenn wir übernehmen sozusagen diese ganze Arbeit und wir alle wissen, wie belastet IT-Departments im Moment sind, wie viel Arbeit die haben. Das bedeutet, wir lösen das Problem, wir machen das effizienter und wir nehmen diese ganze Arbeit, diese ganze Bürde weg, sodass sich das IT-Department und unser Kunde auf den Kernaspekt der Arbeit des Unternehmens konzentrieren kann und wir konzentrieren uns auf die mobilen Endgeräte.
Ab welcher Größe betreut ihr Unternehmen? Oder ab welchem Auftragsvolumen ein Stück, muss man ja hier sagen?
Ja, ich glaube 200 okay. Endgeräte ist so das, wo
also
wir...
Also schon relativ, uns, relativ groß.
Genau.
Also ja. Als kleiner Mittelständler mit 10 Handys oder 5.
Nee, das ist kein Thema. Wir wollen uns halt wirklich darauf konzentrieren, so okay. Das möglichst gut zu machen und uns da zu fokussieren.
Frage 3.
Ja.
Jetzt hat es ja relativ viel mit einer, also das Ziel wäre ja im Grunde genommen eine relativ gute Kreislaufwirtschaft hinzubekommen, was Recycling angeht, was Rücknahme angeht. Wie wird denn das Thema angegangen? Ich denke, da gibt es ja schon auch enorme Herausforderungen, was mobile Geräte angeht.
Ja, genau. Also ich glaube, was mobile Endgeräte angeht, gibt es Herausforderungen. Ich kann vielleicht mal kurz generell darauf eingehen, wo ich die größten Herausforderungen in dem Thema sehe. Zum einen ist eine Herausforderung das Produktdesign. So, wie werden Geräte designt? Sind sie modular? Ist die Idee dahinter, dass man die Geräte länger nutzen und reparieren kann? Ja oder nein? Wenn das natürlich nicht der Fall ist, wir arbeiten mit den Produkten, die auf dem Markt sind. Dann können wir natürlich nicht so agieren, wie wir es vielleicht würden, wenn das nicht adressiert wird. Das zweite Thema ist immer noch das Verhalten von Unternehmen oder auch EndkonsumentInnen. So, wie wird ein Smartphone wahrgenommen? Wie wichtig ist der Aspekt Kreislaufwirtschaft, Modularität und wie wichtig sind immer noch die Specs dieses Gerätes, also wie gut die Kamera ist. Also da so ein Bewusstseins-Shift hinzubekommen, zu sagen, vielleicht ist es jetzt nicht wichtig, jetzt das neueste Gerät zu haben mit der Kamera, die jetzt minimal besser ist. Das ist auch nochmal ein großes Thema und vielleicht auch, wenn man auf Refurbish guckt, dass Refurbish nicht bedeutet, ich habe einfach ein neuestes Gerät, in günstiger mit Grade A+, sondern vielleicht hat das Gerät hinten Kratzer, aber es funktioniert ja auch noch. Und das dritte Problem ist natürlich E-Waste. So.
Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen den klassischen Endverbraucher, Privatkunde, wie auch immer, und den Unternehmen.
Ja.
Also ich habe ja schon das Gefühl, dass, dass Mitarbeiter bei Unternehmen immer das neueste Gerät haben wollen. Wie ist denn da die Richtung? Das ist mal die eine Frage. Ändert sich da was? Aber zu den Statussymbolen kommen wir noch, vielleicht nachher noch. Und es wird eine Menge X übrig bleiben, weil einfach Unternehmen sagen, iPhone-Nummer irgendwas wollen wir nimmer oder meine Mitarbeiter wollen wir nimmer, wollen das nimmer. Das hat ja, da es ja inzwischen ein Statussymbol ist, hat es ja auch viel mit Mitarbeitergewinnung zu tun, Absolut. Wenn bestimmte Dinge geboten werden. Das heißt, es bleibt was übrig. Also es bleibt eine, nach 36 Monaten eine relativ hohe Anzahl an mobilen Geräten einfach übrig, die keiner mehr, vielleicht will es ja jemand, keiner mehr will. Was passiert damit?
Also wenn sozusagen die Geräte an uns zurückkommen, dann gibt es ja zwei Optionen. Entweder die werden bei uns weiterverwendet und da fahren wir gerade auch interessante Piloten, wo dann eben Mitarbeitende die Geräte ausleihen können und da sehen wir eine sehr positive Reaktion, also dass Mitarbeitende sich auch für die Refurbished-Geräte interessieren. Die anderen Geräte, da arbeiten wir mit Vermarktern zusammen, die dann sozusagen die Geräte übernehmen, wieder aufbereiten.
Und dann vermutlich an Privatkunden
genau,
weitergeben.
Ja,
also
ja.
Im ähnlichen Modell nur halt die Zielgruppe Privatkunde.
Genau, richtig.
Ah, okay, das heißt, die landen nicht irgendwo recycelt, vermutlich auf dem Müll, sondern die werden tatsächlich wieder...
Genau, das ist eben unser Anspruch. Deswegen sage ich ja, dass wir 98% der Geräte werden aufbereitet okay. und dann weiterverwendet und nur 2% werden recycelt, weil wir sind mit der Technologie, die es heutzutage gibt, mit der Art und Weise, wie Smartphones gebaut sind, ist Recycling eine gute Option, weil immer noch Ressourcen zurückgewonnen werden und nicht im Zweifelsfall die Geräte irgendwo landen, wo dann das Grundwasser verseucht wird. Aber Recycling sollte immer die zweite Option sein, weil eben die Rückgewinnung im Vergleich zur Weiternutzung einen viel kleineren positiven Impact
hat. Im Prinzip ist das ja genau der nachhaltige Ansatz. Also dass ich nicht ein Gerät kaufe und dann landet es irgendwo auf dem Elektroschrott, weil ich mich nicht darum kümmere, sondern weil ich halt die möglichen Optionen bei dem zugegebenermaßen schwierigen Thema mobile Geräte halt einfach maximal versuche zu nutzen. Frage 4, was könnten denn, weil ihr, du hast es vorhin schon mal gesagt, letztlich seid ihr ja bis zu einem gewissen Punkt abhängig von den Originalherstellern,
ja.
Weil ihr das Gerät ja bei Samsung und Apple und Co. logischerweise kauft. Was könnten denn diese riesigen Firmen für das Thema tun und vor allem, was könnten sie tun, dass euch geholfen wäre und dass es noch mehr auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Samsung oder Apple jetzt großartig nachhaltig aufgestellt ist. Die tun was, man liest auch was, aber ich habe da so meine Schwierigkeiten.
Genau, also ich glaube, dass wir sehen schon eine Entwicklung. Die Entwicklung kommt natürlich auch teilweise aus der Politik, weil es da ganz viele Sachen vor allem auf EU-Ebene gibt, die jetzt passieren, wie der Reparierbarkeitsindex etc. Also es gibt schon Bewegung, die Bewegung ist aber meistens, also die Unternehmen werden eher gepusht, als dass sie selbst meiner Einschätzung nach sich bewegen. Für uns sind die zwei größten Punkte, und ich glaube, das ist, wenn man mit Leuten in der Branche redet, Produktdesign einfach, wie werden Produkte hergestellt, muss alles verklebt sein. Ich weiß, dass es jetzt nicht einfach eine Alternative gibt, weil wasserfest ist eine wichtige Herausforderung, aber einfach, wie können Produkte anders designt werden, dass man sie länger weiter benutzen kann. Zweiter Punkt, es geht vor allem im Unternehmenskontext auch um Software und Sicherheit. So, und das, deswegen wäre also mein Wunsch, wenn ich den formulieren dürfte, an die Hersteller.
Wir schicken den direkt zu Apple.
Dass alle Geräte, Apple macht das meistens schon, dass alle Geräte halt mindestens 6 oder 7 Jahre Security-Updates haben, weil wenn das nicht mehr der Fall ist, dann können Geräte von Privatpersonen teilweise benutzen die einfach, aber Unternehmen können die Geräte nicht mehr nutzen, selbst wenn die Hardware noch gut wäre.
Ja, das ist ja so eine, ob ich jetzt einen Windows-Rechner habe oder irgendwas, oder iPhone mit den ganzen Apps und Betriebssystemen. Also mich ärgert das schon massiv, dass ich, was war es bei Windows, dass die jetzt das gute Windows irgendwas jetzt nicht mehr betreuen sozusagen im Support und das läuft theoretisch wird es bei mir noch wahrscheinlich noch 10 Jahre funktionieren. Ja. Und parallel ist, dass die Softwareentwickler eigentlich so arbeiten, dass es mit meinem alten Betriebssystem dann entweder gar nicht mehr tut oder langsamer tut oder genau. Fehlermeldungen kommen, obwohl das Gerät an sich noch astrein in Ordnung ist. Und wie könnte man denn auf so Hersteller, eine schwierige Frage, wie könnte man denn da Druck ausüben? Ich finde es wirklich eigentlich blamabel inzwischen.
Ja, genau. Also ich glaube, der Druck kann von zwei verschiedenen Seiten kommen. Entweder natürlich von den KonsumentInnen und den KäuferInnen, das sind ja wir in dem Fall auch, dass wir immer wieder das Thema platzieren. Aber ich denke, dass ein ganz wichtiger Faktor ist einfach die Politik. Mhm. Wie kann die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, dass Produkte in einer gewissen Art und Weise designt werden? Und da sehe ich eben, dass viele Sachen passieren, aber dass die Politik teilweise das Thema auch Circularity befriedigt sieht, wenn am Ende wir eine Recyclingquote haben. Aber Recycling ist halt nun mal der letzte Schritt und es sollten die ganzen anderen Optionen auch unterstützt werden. Und wenn wir über Verlängerung von Lebenszyklen reden, dann muss die Hardware bedacht werden, aber es müssen halt auch Software-Aspekte mit einbezogen werden. Also da würde ich mir von der Politik manchmal noch wünschen, dass die Themen, und ich weiß, es ist super komplex, aber noch ein bisschen ganzheitlicher gesehen werden.
Ja, gibt es total. Na, eigentlich gibt es keine unterschiedlichen Meinungen, aber er hat doch irgendwo schon. Auf der einen Seite sind eigentlich Unternehmer da, und ich habe da sehr viel mit dem Mittelstand zu tun, die sagen, jetzt kommt schon wieder das nächste EU-Gesetz und ich muss wieder Zeit und Geld und vor allem auch Kapazität, die ich gar nicht habe, investieren, um wieder irgendein Zertifikat zu erfüllen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite ist es aber so, wie du sagst, dass Firmen, vor allem auch große Firmen, sich nicht wirklich bewegen, wenn es keine gesetzliche Vorgabe gibt, die sinnvoll ist. Ja, muss sie sein und die kontrolliert wird. Und die sieht man ja bei Firmen wie Apple oder Lebensmittelkonzerne, dass sich da wenig bewegt, wenn von der EU nichts kommt. Und ich bin ja auch der Meinung, dass sich so eine Gemeinschaft wie die EU ja durchaus nachhaltig als Wettbewerbsvorteil positionieren könnte gegenüber Asien, wo alles billig ist, und USA, ja. wo wir vielleicht an die Innovationen von USA in der Form vielleicht nicht rankommen, weil die Investoren fehlen. Aber die EU könnte sich durchaus nachhaltig positionieren und hätte dann einen Wettbewerbsvorteil, definitiv. Und das verlangt aber vielleicht ein bisschen mehr wie aktuell, das mag schon sein. Frage 5, Switch weg von der Politik auf Mitarbeiter.
Ja.
Ich habe im Internet geschaut, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, ich habe sie halt gefunden, ihr sucht gerade 30 oder sind gerade 30 offene Stellen im Internet zu finden, also ich habe 30 gefunden. Also das ist ja schon ein Wachstum, wo ihr da hinlegt. Wir haben ja vorhin im Aufzug auch drüber gesprochen. Zuerst habt ihr ein Stockwerk gehabt im Haus, jetzt sind es 4 oder 5. Und ich habe dann gefragt, wann kommt der Rest dazu? Das heißt, ihr wächst definitiv. Ja. Es gibt Fachkräftemangel, sagt man wenigstens. Ich habe da immer so, habe ich schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich sage immer, es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten bloß nicht bei dir. Hilft das Thema Nachhaltigkeit, Mitarbeiter zu finden? Also ich habe von dir mal, ich glaube, wir haben vor 3-4 Monaten mal telefoniert, gehört, dass das ein Grund für dich war, hier anzufangen.
Ja, ich kann ja kurz mal meine Geschichte erzählen und dann kann ich so ein bisschen das Feedback auch von unserem Recruitment-Team zu der Frage geben. Also warum habe ich bei Avafon angefangen? Ich habe damals noch studiert in Amsterdam und da gab es immer so inspirierende Reden von verschiedenen Firmengründern, beziehungsweise CEOs in dem Fall, glaube ich. Und da war die CEO zu dem Zeitpunkt von Fairphone da und hat eben über Fairphone gesprochen. Und mir war es schon wichtig, einen Job zu finden, wo ich denke, dass das Unternehmen einen sinnvollen Beitrag in was für einem, wie auch immer, zur Welt leistet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, spannend, so mobile Endgeräte, jeder besitzt sie, wir brauchen sie auch, sie sind wichtig. Aber über die Nachhaltigkeit hatte ich noch nicht so richtig nachgedacht. Und dann dachte ich mir, okay, sehr spannende Branche. Und so bin ich dann eben zu Avafon gekommen, weil ich dann gesehen habe, okay, spannendes Unternehmen, sitzt in Berlin. Genau, und dann habe ich mich beworben und so ist das passiert. Und ich glaube, dass vor allem bei jüngeren Menschen, aber auch generell so das Bewusstsein, so worin investiere ich meine Arbeitszeit? Was unterstütze ich mit meiner Arbeitszeit, was ja so eins der wertvollsten Dinge ist, die wir haben? Und ich glaube, da hilft das Thema Nachhaltigkeit extrem. Ich bekomme auch ab und zu Fragen von unseren Recruitern, okay, was machen wir da, ja, was können wir sagen? Also das ist tatsächlich, wird das auch bei mir angefragt. Genau, also ich kann das nur empfehlen.
Ja, ich habe das gehört, das ist ein bisschen von beiden Seiten. Also auf der einen Seite junge Leute, definitiv. Was es aber tatsächlich inzwischen auch gibt, ist, dass der alteingesessene Bankenmanager sagt, ich habe jetzt die Nase voll, ich mache jetzt mal was ganz anderes oder investiere irgendwo oder steige irgendwo als Gründer ein oder was auch immer. Also es gibt so,
genau.
Ist so in der Mitte, passiert nicht so viel, aber ja. So bei jung und ein bisschen am Ende des Berufslebens passiert gerade sehr viel, also wird so ein bisschen meine These ja schon unterstrichen, ne? Die arbeiten nur nicht bei dir, weil du keinen Sinn stiftest, ich kenne extrem viele Unternehmen, die darüber Mitarbeiter finden.
Ja. Und vielleicht kann ich noch dazu sagen, also wir haben jetzt viel über Zirkularität gesprochen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir als Unternehmen nachhaltig sind. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber wir sind ein Unternehmen, was das Thema ernst nimmt und sich ernsthaft auf den Weg macht. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, da gehen wir ja später vielleicht auch nochmal drauf ein, geht es ja nicht nur um ökologische Faktoren, sondern auch um soziale Faktoren. Und deswegen sind so Themen wie Diversity, wie Chancengleichheit, wie gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit sind ja Themen, die Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, auch sich mit auseinandersetzen. Und das sind natürlich Themen, die neue Mitarbeitende.
Ja, aber weil du gerade sagst, ihr seid noch nicht so nachhaltig. Welches Unternehmen ist das tatsächlich Stand heute? Das ist schon noch übersichtlich prozentual betrachtet. Und es gibt da immer zwei Ansätze gerade. Entweder ist es der Produkt-Dienstleistungsansatz, wo ich einfach ein nachhaltiges Produkt oder eine nachhaltige Dienstleistung habe, die ich entwickeln kann. Oder wenn ich das nicht habe, dass ich halt mehr in diesem ökologischen oder sozialen Bereich einfach als Firma was mache, um das andere Thema wieder auszugleichen. Also ja. EDV ist ein schwieriges, nachhaltiges Thema, definitiv. Aber merkt ihr das im Unternehmen tatsächlich? Also nochmal zurück auf die 30 offenen Stellen, das ist mal eine Zahl, die ja übers Jahr hinweg, die ja immer steht wahrscheinlich und so durchschwingt übers Jahr. Das heißt, ihr sucht immer Leute. Bewerben sich die Leute tatsächlich, weil ihr euch das zum Ziel gesetzt habt?
Also ich glaube, da muss man auch nach Jobprofilen unterscheiden und ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ja, es bewerben sich Leute, die das Thema interessant finden. Das merke ich dann auch, wenn die anfragen und dann sagen, hallo, hier bin ich, so, und die dann gerne mit mir über diese Themen sprechen wollen. Und bei anderen Leuten ist es halt ein Thema, was vielleicht jetzt nicht, weswegen sie sich nicht für Evervon entscheiden, aber was ein gutes Add-on ist. Also ich glaube, es ist unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt wenig Leute, denen das ganz egal ist.
Die würden hier ja nicht in die Kultur einpassen.
Richtig.
Und die merken das ja relativ schnell, dass das dann irgendwann nicht funktioniert. Okay, Frage 6. Wir haben gerade noch mal schon drüber gesprochen. Nachhaltigkeit ist ja an sich vielseitig. Ökonomie, Ökologie, soziale Dimension, Ökonomie. Ich muss immer sagen, man muss ja auch Geld verdienen als Unternehmen. Und Ökonomie ist ja, wenn man es richtig macht, ein nachhaltiger Aspekt. An welchen nachhaltigen Aspekten arbeitet ihr außerhalb eures Produktes und eurer Dienstleistung? Und was sind da vielleicht so die Ziele auf vielleicht kurze, mittlere, längere Sicht?
Genau, also damit haben wir uns sehr intensiv letztes Jahr auseinandergesetzt. Da haben wir dann auch eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die eben ganz genau die Ziele für die nächsten Jahre definiert. Ich werde jetzt nicht alle sagen, es sind relativ viele, aber wir haben die in unsere verschiedenen Themengebiete gegliedert, weil wir vor allem eben an den Themen arbeiten wollen, wo wir denken, dass wir den größten Impact haben, dass wir da uns drauf konzentrieren. Wir sind immer noch klein, wir können nicht alles machen. So. Ich habe mir die auch mal kurz aufgeschrieben, unsere 5 Punkte. Der erste Punkt ist Solution und das ist unser Produkt. Da haben wir schon genügend drüber gesprochen, denke ich. Der nächste Punkt ist natürlich Environment, also Umwelt, dass wir sagen, okay, wie können wir, obwohl wir als Unternehmer nicht so groß sind, unsere Emissionen reduzieren, wie können wir uns ökologischer aufstellen und auch wie können wir alle Mitarbeitenden mitnehmen, also wie können wir da auch in der Organisation die alle Leute mit einbeziehen. Das nächste Thema ist People, also da geht es vor allem um mitarbeitenden Unternehmen, auch ein Thema, was ich schon angesprochen habe, wie können wir Diversity, Equity and Inclusion fördern, wie können wir eine bessere Kooperation innerhalb der Firma fördern, also all diese Themen, die so sozial sind. Nächstes Thema Ethics, viele Leute vergessen, dass Nachhaltigkeit umso mehr auch mit den neuen EU-Regulierungen auch ein Thema für Compliance ist. Also da geht es um Antikorruptionssachen, also ganz viele Ethics-Themen. Und der letzte Punkt, der ist mir besonders wichtig, ist Partnerships. Wie können wir mit unserem Ökosystem so zusammenarbeiten, dass wir einen richtigen Change hinbekommen? Darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Das sind die Punkte, an denen wir arbeiten. Wir haben letztes Jahr oder dieses Jahr auch unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, wo wir ganz genau darauf eingehen, wo wollen wir hin, wo stehen wir. Also falls das jemand interessiert, kann man auf uns.
Also ihr habt auf jeden Fall schon mal einen Ist-Zustand.
Genau.
Um dann zu sagen, so welche, auf welcher Zeitschiene ist das so grob angelegt?
2025 sind die meisten Ziele. Manche sind noch ein bisschen länger oder kurzfristig, aber das ist so der Rahmen, in dem wir denken, wir sind ein Start-up. So, das ist,
also richtig Start-up seid ihr ja nicht mehr.
Ja, aber in 50 Jahren ist für uns immer
so. Alle sagen immer, alle sagen, wir sind Start-up.
Ja, vielleicht Scale-up. Ja, das
stimmt. Seid ihr erst
immer ja, ganz. Genau, richtig.
Frage 7.
Ja.
Schon die letzte Frage. Aber es kommt dann noch eine kleine. Vielleicht ein bisschen ein schwieriges Thema Statussymbole. Ich denke da selber so seit 2, 3, 4 Monaten ein bisschen mehr drüber nach. Es sollten sich, ich glaube, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit was Elementares verändern wollen, sollten sich Statussymbole verändern. Jetzt haben wir vorhin gesagt, so ein iPhone oder Samsung, wie sie alle heißen, ist ja inzwischen ein Statussymbol, aber es ist nicht wirklich ein nachhaltiges Statussymbol. Oder andere Frage, habt ihr Fairphone und Shiftphone im Angebot? Könnte ich das als Unternehmer mieten?
Fairphone ja,
okay.
Shiftphone nein, aber das hat was Technisches mit, okay. Mit den Sicherheitssachen zu tun. Aber Fairphone auf jeden Fall haben wir im Angebot.
Ja. Ändert sich gerade was bei den Statussymbolen? Wir haben es vorhin von den jungen Leuten gehabt. Ja. Ich bin nicht so sicher, ich bin da gerade noch sehr indifferent, weil ich, wie gesagt, seit 2, 3 Monaten drüber nachdenke. Ich bin der Meinung, es muss sich was ändern, aber wie und wohin und wie man das erreicht, bin ich gerade noch ein bisschen.
Ja.
Sprachlos.
Also ich glaube, dass sich in manchen Bereichen Statussymbole ändern, wenn wir jetzt vielleicht im kleinen Rahmen, also natürlich immer nur in gewissen Bubbles, die dann vielleicht sich weiterentwickeln. Ich glaube zum Beispiel beim Thema Fashion könnte es sein, dass es da ja schon so das Slow Fashion Movement, wenn wir jetzt Sachen wie Patagonia anschauen, dass das schon zu einer Art Statussymbol geworden ist. Wenn wir jetzt über mobile Endgeräte sprechen, glaube ich, sind wir da noch nicht. A, weil ich glaube, das Bewusstsein für die Problematik ist noch nicht groß genug. B, ist so dieses Specs-Thema, okay, ich brauche die neueste Kamera, ich brauche, das ist immer noch sehr, sehr stark. Und C, sind diese Alternativen, die du angesprochen hast, Fairphone, Shiftphone, irgendwie haben die noch nicht diese Aufmerksamkeit oder diese Präsenz, die Größe, dass Leute, die nicht bewusst auf Nachhaltigkeit achten, überhaupt darauf kommen, dass es eine Alternative sein kann. Also ich glaube, wir brauchen da nochmal ein größeres Bewusstsein für die Problematik und ein größeres Bewusstsein für die Alternativen, die es gibt, um da in die Richtung weiterzugehen.
Wenn ich das sagen darf, du gehörst ja sehr zu der jungen Generation. Yeah. Also du weißt ja, von was du da sprichst. Ja, und die Größe der Firmen hast du gerade auch angesprochen bei Fairphone oder Shiftphone. Diese nachhaltigen Unternehmen schaffen es im Augenblick einfach auch wegen ihrer Größe noch nicht, dass sie so einen Markenkult haben wie Apple. Wenn sie das erreichen würden, dann wäre Nachhaltigkeit in. Und dann würde sich was ändern. Weil wenn ein Fairphone den Status hätte eines iPhones und das bei meinem Umfeld, bei meinen Freunden anerkannt wäre, dann wäre ich ja im Trend sozusagen. Das haben die noch nicht geschafft.
Ja, aber man muss auch sagen, dass diese Marken, die es schon gibt, wenn wir jetzt über Apple und Samsung reden, das sind ja auch unglaublich starke Marken. Das sind ja so mit die stärksten Marken, die es weltweit gibt. Deswegen ist es, also ich glaube, es ist ja schon ein Markt, der sehr dominiert wird von großen Marken. Es ist jetzt nicht ein Markt, der so gesplittet ist, wo man sich leichter etablieren kann, sondern also ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Thema. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob dann nicht die Entwicklung, dass die großen Player sagen, okay, wir müssen uns jetzt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, neue Lösungen finden wegen politischen Requirements etc., ob die nicht dann schneller sind. Also ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, dass dann auf anderen Märkten das Thema leichter zu platzieren ist, wie ich jetzt gesagt habe, Fashion, als in der Industrie.
Ja, ich habe jetzt gerade an die Lebensmittelindustrie gedacht. Und man denkt dann ja sofort an die zwei, drei Großen, die ja eher verstecken, dass es von ihnen produziert wird. Da muss ich dann ja auf der Verpackung dann schon lesen und dann ist irgendeine GmbH, wo ich gar nicht weiß, ob die zu dem Konzern gehört. Ja. Da ist das ja auch noch nicht passiert. Also da habe ich ja auch noch keine Lebensmittel, die einen anderen Status haben. Also ich sage jetzt mal, vegetarisch und vegan geht so ein bisschen in die Richtung, dass es vielleicht so ein Statussymbol werden könnte. Im Textilbereich ist es vielleicht Patagonia tatsächlich.
Das ist jetzt so das, was mir...
Ja, mir fällt aber aus, ich kenne jetzt viele kleine drumherum, ne, die halt nachhaltig produzieren, aber die sind alles andere als große Unternehmen.
Absolut.
Und jetzt Patagonia oder VD, sage ich jetzt mal, sind vielleicht die einzigen, die da sehr nachhaltig aufgestellt sind. Aber auch so Statussymbol sind wir auch noch weit von weg. Schade eigentlich. Schwieriges Thema, ich wollte es einfach mal ansprechen, wie ihr das seht. Okay, Zukunftsfrage. Also bislang haben wir gerade schon davon geredet, welche nachhaltigen Projekte geht ihr so einfach in nächster Zeit an? Was ist der Plan? Was steht an oberster Stelle?
Ja, da würde ich gerne auf ein Projekt eingehen. Ich glaube, viele Leute, die im Nachhaltigkeitsspace arbeiten, die werden jetzt hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es geht um Impact Measurement. Also es geht darum, dass wir für uns rausfinden wollen, ich glaube, es ist ganz zentral, was ist unser, und da geht es wieder um unser Produkt, also ökologisch, was ist unser ökologischer Impact tatsächlich, um daraus dann eine Datengrundlage zu haben, die wir zum einen kommunizieren können, wenn du die Entscheidung triffst, passiert das, aber zum anderen auch für uns selbst zu wissen, okay, wo sind unsere Stellschrauben, wo wir uns verbessern können. Und Impact Measurement ist ein sehr komplexes Thema, es geht da viel um Daten, Methodik etc., aber das ist so für mich persönlich das größte Projekt, was ich jetzt für die nächsten Monat, ja, wie auch immer, angehen möchte.
Also eine Art Wirkungsanalyse.
Genau.
Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt mache?
Genau, mein Englisch aber richtig. Auch Deutsch wird es
wahrscheinlich. Ich wollte es nochmal übersetzen. Nicole, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend beim nicht ganz einfachen Thema.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald.